Wahlkreis Worte. Der Polit-Podcast mit Astrid Damerow.
Hallo, herzlich willkommen zur 5. Ausgabe meines Videopodcastes Wahlkreisworte. Ich habe mir heute einen weiteren Schwerpunkt meines Wahlkreises ausgesucht, nämlich das Thema der erneuerbaren Energien. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich hier in Dörpling im Kreis Dithmarschen zu Gast sein kann, und zwar bei der Firma Sun Farming und vor allem bei ihrem Gründer und Hauptgesellschafter Peter Schrumm. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, lieber Peter. An dich herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich denke, die Zuschauer, Zuhörer sind sicherlich sehr gespannt, Näheres über die Sun Farming GmbH zu hören, die sich vor allem mit dem großen Themenbereich Agrisolaranlagen beschäftigt. Ich würde dich jetzt gerne bitten, dass du dich vielleicht selbst kurz vorstellst und vor allem in dem Zuge vielleicht auch etwas sagst, wie du auf die Idee der Agrisolaranlagen gekommen bist.
Erstmal für dich auch, Astrid, dein Team. Herzlich willkommen auch in Dithmarschens schönen Dörpling, wo ich ja geboren bin und mein Vater und mein Großvater schon geboren sind. Und du bist ja auf dem Stammsitz unseres Hofes, wo wir oder ich groß geworden bin. Die Idee für Agrisolar ist mir sehr früh gekommen, weil ich hatte ja Landwirtschaft studiert in Rendsburg und nachher noch einen Teil in Kiel. Und wollte immer die doppelte Nutzung von Energie und Essen, Nahrungsmittelerzeugung und die Verbindung der Landwirtschaft vom Energiewert, aber nie weg vom Foodwert. Der sollte also auch immer das Land doppelt genutzt werden. Das war die Grundidee vor ungefähr 30 Jahren.
Das Thema der doppelten Nutzung ist ja das, was uns alle im Grunde umtreibt. Weil wir wissen ja, wir brauchen deutlich mehr erneuerbare Energien. Das wiederum ist aber ja auch mit Flächenverbrauch verbunden, und gerade im Bereich der Photovoltaik, Flächenphotovoltaik, haben wir ja immer wieder die Diskussion, wem müssen wir den Vorzug geben, der Nahrungsmittelproduktion oder der Energieproduktion. Und deshalb ist natürlich das Thema Agrisolar ein Thema, das auch in der Politik ja schon lange angekommen ist. Aber ich bin erstaunt, weil du sagst, bist da seit 30 Jahren dran. Kannst du vielleicht einfach nochmal schildern, wie die Entwicklungsschritte in diesen 30 Jahren waren? Weil wir diskutieren es noch nicht 30 Jahre in der Politik.
Nein, nein. Es war also die Grundvoraussetzung, um Agrisolar zu machen, ist ja, dass wir die richtigen Solarmodule haben, die von oben Licht durchlassen, und dass man das mit dem Wasserverteilungssystem so hinbekommt, dass die Pflanzen auch wirklich wachsen. Diesen sogenannten, ich nenne ich das mal Treibhauseffekt, der sich dann entwickelt, und das ist ja heute Agrisolar, der war vor 25, 30 Jahren gar nicht bezahlbar. Der war vor 10 Jahren noch nicht bezahlbar, weil diese Glas-Glas-Module, die einen Teil vom Licht durchlassen, viel zu teuer waren. Das war also nicht wirtschaftlich möglich, das zu bauen im großen Stil. Und so sind wir vor 20 Jahren angefangen, auch unterstützt durch die Deutsche Entwicklungshilfe, in Afrika diese Anlagen einzusetzen, die dann etwas bezuschusst wurden. Also die Hälfte der Kosten wurde dann übernommen, und dann waren die Anlagen halb so günstig oder halb so teuer. Dann konnte man im Grunde genommen diese größeren Anlagen bauen, wo schwarze Frauen dann unter diesen Modulen dann ihren Lebensunterhalt verdient haben, indem sie dort Gemüse gebaut haben. So, da ist der große Anfang gekommen, und da haben wir die ersten Entwicklungen nicht in Deutschland gemacht, sondern da, wo wir bezuschusst wurden mit den etwas teureren Produkten in Afrika, und habe da die, ich sag mal, berufsschulmäßig größeren Anlagen gebaut, wo man auch unterrichtete. So, das war der Anfang von dieser Food- und Energy-Strategie, die auch jetzt die Deutsche Entwicklungshilfe in vielen Teilen Afrikas vor allen Dingen als Fluchtverhinderungsinvestition wirklich umsetzt im großen Stil, und wo ich auch noch beratend zur Verfügung stehe.
Und wann habt ihr dann hier in Deutschland angefangen? Großem Stil, industriellem Stil, das umzusetzen?
Also ich bin angefangen, in Deutschland die normalen Photovoltaikanlagen auf Truppenübungsplätzen und auf Konversionsflächen wie Deponien zu bauen, also nicht auf landwirtschaftlichen Böden, vor 18 Jahren in Deutschland. Sunfarming betreibt über 600 Hektar Anlagen, die noch nicht mit Agrisolar belegt sind, sondern schon modifiziert worden sind aufgrund unserer Geschichte. Etwas höher gebaut, also nicht sehr hoch, aber auf 3,5 bis 4 Meter und dann so gebaut worden sind, dass Schafe sich nicht den Kopf stoßen, wenn sie durchlaufen. Mhm. Wir haben 3000 Schafe schon seit 18 Jahren auf unseren Anlagen und immer mehr in die Modifikationsreihe gebracht, dass man sie mit Agrarprodukten versucht hat zu beschicken. Zwischen den Reihen Kartoffeln zu bauen war überhaupt kein Problem für uns, aber unter den Reihen etwas zu machen war doch nicht einfach ohne den Licht- und den Wasserfaktor. Der ist als gekommen, als wir per Gesetz, auch durch die neue Regierung jetzt muss man sagen, das war auch hoffentlich soll das, wird das in Zukunft von den anderen Regierungen fortgeführt, per Gesetz landwirtschaftlichen Boden bebauen dürfen, wenn man auch zumal wir nur in die Richtung gedacht haben, auch agrarisch ihn nutzt. Das heißt, Treibhäuser ähnliche Konstruktionen baut, die dann für Tiere, sprich für Mutterkühe, für Hühner, für auch für Schweine und auch für Wild in Zukunft der sogenannte Wetterschutz sind, die nach Tierwohl gesetzmäßigen Vorgaben, dass die Tiere viel mehr Platz brauchen als in Ställen und auch haben, dann auch bewirtschaftet werden von den Landwirten nach den GAP-Richtlinien. Mhm. Sprich, die bekommen auch Zuschüsse, die Landwirte von Brüssel, weil sie eben Bauer bleiben unter den Modulen. Und da hat man eine riesengroße Produktionsreserve in einer Zeit, wo man immer mehr mit Hagel und mit Starkregen zu kämpfen hat.
Das heißt, im Grunde löst ihr damit zu großen Teilen diesen Interessenskonflikt oder diesen Zielkonflikt, nicht Interessen, diesen Zielkonflikt auf erneuerbare Energien oder Nahrungsmittel. Ja. Weil ja dann beides in großem Stil möglich ist. Gibt es denn Flächen, auf denen ihr sagt, auf diesen landwirtschaftlich genutzten Flächen machen wir das grundsätzlich nicht?
Also Sandfarming ist ja aufgrund der Erfahrung, die sie jetzt über 20 Jahre in Afrika gehabt hat, auch in Deutschland mittlerweile Marktführer in diesem Agrisolarbereich, der aber nicht heißt, dass die Anlagen sehr, sehr groß sind oder hoch sind, sondern 2,10 Meter maximal in der oder minimal in der Höhe sind und maximal sind unsere Anlagen 3,6, 3,7 Meter hoch. Das ist ja nicht viel höher wie eine normale Anlage, die Sie an der Autobahn heute sehen, aber mit Glas-Glas-Modulen versehen und einer Regenwasserverteilung ist dann trotzdem Agrisolar darunter möglich. Die Frage?
Ja, mir leuchtet ja schon ein, dass man ganz bestimmte Anbaumethoden gehen darunter. Aber gibt es denn bestimmte Anbauflächen, wo ihr sagt, auf denen können wir das nicht machen, ja, machen wir es grundsätzlich nicht?
Wir machen auf sehr guten Ackerbauflächen, die in großer Fläche zur Verfügung stehen für die Nahrungsmittelproduktion, Weizen, Gerste, Raps und auch Mais, gehen wir nicht rauf. Das heißt, wir pachten sie weder an, noch empfehlen wir darauf zu gehen, weil wir das gar nicht müssen. Mhm. Wir brauchen maximal, sagen wir mal, 5% der deutschen Fläche und das sollte die schlechteste Fläche sein, die man auch sonst mit großen Maschinen gar nicht bewirtschaften möchte, weil das sich gar nicht lohnt. Ne? Auf Sandflächen, auf Moorflächen und auf Eckflächen von Ackerbauflächen, die mit großen Maschinen nicht begehbar sind. Das ist dann sinnvoll, diese 5% schlechtesten Flächen zu nehmen, was völlig ausreichend ist und dann den gleichen Effekt zu haben oder einen viel höheren Effekt zu haben, auch in der Nahrungsmittelproduktion als heute, wo die auch schon nicht richtig bewirtschaftet werden.
Und wenn ich jetzt Landwirt wäre und hätte solche Flächen, die eben nicht so wertig sind, die ich aber trotzdem nutzen möchte, meinetwegen für Viehhaltung. Und ich überlege mir jetzt, ich würde aber auch gerne Photovoltaik haben. Dann komme ich zu dir und dann stellst du mir das Projekt der Agrisolarflächen vor. Und wie geht das dann weiter? Was muss ich dann als Landwirt oder Landwirtin mitbringen? Was muss ich wissen? Wie geht das dann praktisch?
Also das Geschäftsmodell ist sehr einfach. Wir, sage ich mal, sind sowohl in der Lage, dem Landwirt die Anlage zu liefern. Er kann die dann auch bauen selber und auch den Strom selber verkaufen und muss sie dann auch bezahlen. Das ist bei den privilegierten Anlagen nach den neuen Gesetzgebungen seit letzten August sind Landwirte, jeder landwirtschaftliche Betrieb hat das Recht, eine bis zu 2,5 Hektar große privilegierte Anlage, das ist 3,3 Megawatt heute schon, selber zu bauen. Und die kann er von uns dann nach bestem Wissen und Gewissen und auch nur zu günstigen Konditionen kaufen. Die größeren Flächen, wenn er mehr machen möchte und er möchte die nicht selber investieren, die pachten wir dann auch an in ein sogenanntes Kommunalprojekt oder in ein Regionalinvestitionsprojekt, wie so eine Art Bürgerwindpark, wenn man das hier im Norden, kennen ja alle, wo dann auch die Kommune beteiligt ist und alle Leute dann auch den Strom etwas günstiger bekommen können als vorher, diesen sogenannten, ich sag mal, Mein Strom, Bürgerstrom oder Agrisolar-Parkstrom. So, und das verbinden wir immer mit einer Doppelnutzung statt mit einer normalen PV-Anlage, Solaranlage, die dann den Boden sonst versiegeln würde. Nur machen wir ja nur diese Agrisolar-Doppelnutzung, die mittlerweile ja gar nicht mehr viel teurer ist wie die anderen Anlagen. Und wir kriegen auch sogar noch, wenn wir nach EEG etwas verkaufen oder an Ausschreibung teilnehmen, 1 Cent mehr oder 1,5 Cent mehr. Also wir sind jetzt schon wirtschaftlicher. In 3 Jahren gibt es gar nichts anderes mehr. Und diese Autobahnanlagen, die Sie heute noch sehen, sind gar nicht mehr existent, weil es sich nicht mehr lohnt, sie zu machen. Und es gibt überhaupt keinen Grund für Landwirte oder für Investoren auch gibt, sie zu bauen.
Das heißt also, in einem Dorf wäre es dann ja durchaus möglich, dass dann mehrere Landwirte sich zusammentun mit einem Teil ihrer Flächen,
ja,
um dann quasi, ja, wie ein Bürgerwindpark, also das kennt, ist ja bei uns hier, was ein Bürgerwindpark ist, weiß hier jeder, aber das ginge dann nach dem ähnlichen Modell.
Ja, also es ist so, dass wenn wir, ich sag mal, so 30 Hektar oder 20, 30 Hektar pro Gemeinde an freiem Land haben, was die Landwirte eigentlich gar nicht mehr brauchen und wo die alten Teile auch ganz gut mit versorgt werden, weil sie dann ja auch 5% vom Umsatz bei uns bekommen und das bedeutet 4.000 Euro circa pro Hektar an Pacht pro Jahr, dann hat man im Grunde genommen schon mal eine Basis, zum Nachbardorf zu gehen und zu sagen, wollt ihr auch das Gleiche zu machen? Habt ihr Interesse, in gleicher Art und Weise zu arbeiten? Und dann hat man ein Regionalkonzept und baut ein Umspannwerk. Wir machen hier in Linden, in Dithmarschen ein Umspannwerk neben dem vorhandenen Umspannwerk für ungefähr 180 Megawatt und in anderen Bundesländern bis zu 700 Megawatt Umspannwerke selber, damit wir diese Regionalkraftwerke in 4 bis 8 Dörfern auch gut verbinden können und dann auch nicht warten müssen, bis ein Energieversorger uns die Leitung aufmacht, was dazu führt, dass man zeitlich in 10 Jahren es wieder anklopfen muss.
Das heißt, ihr seid im Grunde eine wesentliche Schnittstelle in den ganzen Wärmeplanungen der Kommunen sein.
Ja.
Seid ihr da aktiv mit drin?
Ja. Also die sogenannten, wenn du grünen Strom hast, wie wir, und ein Umspannwerk hast, wie wir, bist du automatisch in diesem ganzen, ich sag mal, Kommunalstrom, Wärmeversorgungskonzept einer, der vieles für die Bürgermeister leisten kann. Und zwar da, wo wir eine Solaranlage machen und schließen an unsere Umspannwerk an, dann können wir natürlich auch den Windstrom aus der Umgebung holen, über die Netze. Das heißt, wir holen uns einfach den Strom runter und verbinden dann den sogenannten Solarstrom vor Ort mit den Windmühlen, die hier in Dithmarschen überall in den Parks leicht zu kriegen sind oder in Friesland auch, und haben dann auf mal einen Windstrom-Solar quasi Versorgungsgrad von 80%. Damit kann ich natürlich Hochleistungswärmepumpen in jedem Dorf in der Nähe meines Umspannwerkes auch wieder, weil die Leitungen kommen ja aus den Dörfern, ist ja für uns einfach, die gleichen Leitungswege zu nutzen, um eine Leitung zurückzulegen oder direkt da vor Ort zu nutzen, um eine Hochleistungswärmepumpe so zu installieren, dass wir Nahwärmesysteme da bekommen, wo sich das lohnt. Wo sich das nicht lohnt, kriegen natürlich die Bürger, die auch beteiligt sind an unseren Parks, einen vergünstigsten Tarif, um ihre Wärmepumpe, die sie dann zu Hause haben, dann anzuschließen. Das heißt, es sind zwei Konzepte, ne? Also nach dem gleichen Prinzip Wärmepumpe, also 1 Kilowattstunde rein und 4 raus in Form von Wärme, kann man das sogar über die kommunale Wärme machen. Das ist meist so, dass die Leitungen dann aber bezuschusst werden müssen, weil sich das sonst nicht rechnet und die Kilowattstunde zu teuer ist. Und dann hat man noch die andere Möglichkeit, mit uns die Wärmepumpen eines jeden Haushaltes, ich sag mal 25% oder 20% günstiger zu versorgen als normal über die Leitung. Und dann hat man ja auch für jeden was getan. Nicht nur, dass er den Strom für die Lampe oder fürs Auto in der Ladebatterie etwas günstiger bekommt, weil er ja den, sag ich mal, Agrisolarparkstrom etwas günstiger bekommt. Das ist so das Prinzip, was in Erfte und Scheppern und überall, sag ich mal, jetzt hier vorangetrieben wird, auch von tüchtigen Bürgermeistern. Aber das kann man noch verbessern, indem man das noch mit der Wärme noch kombiniert. Und weil die kommunalen Wärmesysteme jetzt ja alle, die Kommunen müssen ein Konzept nachweisen, ist es mit uns so einfach.
Kannst du bitte noch mal ein bisschen ausführlicher erklären, wie wirklich ein Bewuchs oder eine Bewirtschaftung unter diesen Agrisolarflächen aussieht? Weil ich glaube, die Zuhörer kennen zwar die Flächenphotovoltaik und ich gehe jetzt mal von mir aus, als ich mir das so immer angeguckt habe, dann wusste ich ja klar, Schafe geht da drunter, zumindest für eine gewisse Zeit. Aber irgendwann dachte ich mir, man kann da nicht mehr viel wachsen, weil kommt ja nicht so wirklich viel Licht durch. Ja. Und deshalb, ich habe ja die Anlagen gesehen hier. Aber vielleicht wäre es schön, wenn du nochmal erklären würdest, wie das Grundprinzip funktioniert und vor allem, was man auch darunter anbauen kann. Weil du machst es ja, also die Sand Farming GmbH ist ja nicht nur hier jetzt in meinem Wahlkreis aktiv oder in Schleswig-Holstein, sondern ihr seid ja bundesweit und ich glaube sogar weltweit unterwegs.
Ja. Erste Phase heute ist, weil der Gemüsebau ja mit viel Arbeit verbunden in Deutschland schwer durchführbar ist, weil die Arbeitslohnkosten zu hoch sind und die Handarbeit einfach unbezahlbar ist im Verhältnis zu den Stückkosten. Da müssen wir auf die Agroroboter warten, die wir gerade entwickeln. Also die Roboter, die mit Elektroantrieb, ähnlich wie so ein großer Rasenmäher, sage ich mal, bloß so groß wie ein Chassis von einem VW, wenn man so mal ein Bild haben möchte, der dann sowohl hacken als auch jähen, aber auch ernten.
Kann. Das ist das Gerät, auf das warte ich für mein privates Gemüsebeet schon seit Jahren.
Das Gerät kommt mit großem Druck jetzt, weil das sind modifizierte Geräte, die schon die Landwirte im Groß nutzen. Mhm. Die werden etwas kleiner und elektrisch betrieben. Sie gehen dann, ich sag mal, 4 Stunden am Tag in die Steckdose. In den großen Solaranlagen ist das einfach, weil genug Strom da ist, und arbeiten dann 21 Stunden dann auch die Nacht durch. Mhm. So, das werden also die großen Träger gar nicht mehr gebraucht, weil über die Zeit und über diese Aktivität dieser Maschinen, die einfach gestrickt sind, dann das gar nicht mehr nötig ist. So, weil die Fahrer bei den großen Maschinen auch fehlen, bei den großen Landwirtschaftsbetrieben ist das sowieso ein Weg, denn für die konventionelle Landwirtschaft, wo wir jetzt schon das zeigen, wie es unter den Modulen geht. Das wird jetzt entwickelt. Das, was wir aber heute schon hauptsächlich machen, und das ist bei uns hier an der Westküste der Fall, ist, dass wir, bis die Agroroboter soweit sind, nehmen wir Mutterkühe und nehmen wir Dammwild und nehmen wir Schafe, muss nicht sein, aber nehmen wir Rinder, sag ich mal, weil die noch eine unheimlich gute in der extensiven Haltung Wirtschaftlichkeit im Verhältnis haben und den Pflegedienst umsonst machen. Mhm. Das heißt, mit einer kleinen Nachmahd, um die hohen Brennnesseln und Disteln wegzubekommen, das ist einmal im Jahr, kann man sehr gut die Anlagen bewirtschaften, die vorher, bevor sie, und das war die Frage vielleicht auch von dir, eingesät werden, bevor sie gebaut werden. Das heißt, wir drillen quasi die Blumen und die Blühkräuter, die man auch braucht, und in der Artenvielfaltszuführung dieser Flächen, weil das ist auch ein Punkt, wir müssen uns verpflichten, einen sogenannten Artenvielfaltsüberschank dort zu machen, das heißt, und extensiv zu wirtschaften. Das ist auch vorbei, dass man mit Trommelmähwerken die ganzen Insekten tot macht und dann die Nahrungsmittelgrundlage für alles darüber auch nicht mehr hat, sondern es wird auch der Pflegeschnitt nur auf 20 Zentimeter gemacht, dass selbst eine Kreuzotter und auch kleine Hasen das überleben. Das ist im Grunde genommen eine ganz andere Zeit, in der wir uns jetzt befinden, die damit verbunden, weil man sich es leisten kann, weil man 4.000 Euro pro Hektar bekommt, konnte der Landwirt früher sich das gar nicht leisten. Mhm. Der musste quasi in der kürzesten Zeit einfach Geld verdienen auf dem Acker, hat sowieso keine Leute mehr und der Sohn hatte schon gar keine Lust mehr, weil er jeden Morgen früh aufstehen muss. Das ist jetzt eine andere Zeit. Die sogenannte digitale Landwirtschaft ist mehr was mit dem Laptop und man muss zwar unheimlich aufpassen, aber es wird viel mehr mit Robotern und mit K1 und mit all diesen Technologien auch in der Landwirtschaft etwas gemacht auf dem Acker. Der Gemüsebau in Deutschland, also das ist meine Vision, wird in Agrisolaranlagen von 100.000 Hektar zu einem ganz großen Teil stattfinden und die Städte und Kommunen von der Seite versorgen mit Landwirten, die im Digitalbereich arbeiten und großflächig Gemüse anbauen unter den Anlagen mit Maschinen. Das wird kommen. Das wird ungefähr in 5 bis 8 Jahren anfangen und in 15 Jahren Stand sein, was ich Ihnen sage. Mhm. Und das ist schon für viele Leute auch jetzt schon die Version auch begreifbar, weil sie ja da mitmachen und in der Technologie sich schon ganz gut auskennen. Denn die Agroroboter sind ja schon auf normalen Flächen, auch auf dem freien Felde da. Die müssen wir bloß noch modifizieren, weil diese GPS-gesteuerten, satellitengesteuerten Anlagen funktionieren unter unseren Anlagen nicht, weil die
Kommt kein Signal an,
stört oben alles. Ne? Es muss alles anders gemacht werden momentan mit Lasern und was wir alles jetzt üben. So, aber der Haupt, was wir jetzt schon machen mit 7.000 Hektar in der Planung, ist Mutterkühe, Wild und auch, ich sag mal, teilweise Hühner und andere Sachen. Oder Flächenstilllegung durch Brache. Die Brache ist ein landwirtschaftlicher Bestandteil einer sogenannten Verbesserung der Bodenkultur. Das heißt, die sogenannten Klee-Gras-Mischungen, die jetzt überall getestet werden. Diese Glötz-Ach-Mischung, ja. Die Landwirte wissen, was das ist. Die freiwillig von einem jeden Landwirt heute gemacht werden können auch unter die Solarmodule gebracht werden und führen dazu, dass sie als GAP, also als Einkommenssicherung der Landwirte, durch einen Bezuschussungsapparat auch abgesichert werden können.
Also vielleicht mal für die Zuhörer, GAP ist die Gemeinschaftsaufgabe Agrarpolitik der Europäischen Union und darüber werden die Förderungen für die Landwirtschaft in Europa organisiert, so in Kurzfassung.
Gut, dass du schon so lange dabei bist, du weißt
es eigentlich. Weil, das ist der ein oder andere, der da zuhört, weiß es vielleicht nicht unbedingt. Ich habe jetzt gelernt vorhin, dass wirklich, also der Trick ist eben die Lichtdurchlässigkeit der Anlagen. Das ist ja dann, das war ja, denke ich, so ein Stück weit auch der Gamechanger in dem Ganzen. Und eben, dass es hagelfest ist, sagtest du. Und dass es gleichzeitig eben darunter auch ein System der Wasserverteilung gibt und der Bewässerung. Das interessiert mich deshalb, weil ich bin ja im Umweltausschuss auch zuständig oder zuständige Berichterstatterin für Wasser. Und Wasserversorgung in der Landwirtschaft ist ja ein Dauerthema und wird ja immer wieder sehr, sehr intensiv diskutiert. Und wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich gerne, wenn ich jetzt was Falsches sage, glaube ich tatsächlich, dass durch diese Art der Energiegewinnung ich gleichzeitig auch eine wirklich gut gesteuerte Nutzung des Regenwassers habe in der Landwirtschaft. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, das hast du.
Also wir haben, nein, habe ich nicht.
Ja, nur als Beispiel, wir haben in Namibia, in Südafrika und in Sambia und überall da, wo es fast überhaupt nicht regnet, auch in Madagaskar Süd, wo wir Anlagen gebaut haben, haben wir ja gemerkt, dass wir bis zu 85% vom Wasser sparen, weil die Verdunstungsrate in dieser Größenordnung nicht da ist.
Also dann habe ich es richtig verstanden.
Das hast du vollkommen richtig verstanden. Ja, also unter den Modulen ist es immer feucht, muss ich sagen. Mhm. Heu kann man unter Modulen nicht machen, das ist auch nicht gewünscht. Ja, auch aber nicht. Die Verdunstung unter den Modulen ist 80% weniger. Das heißt, in ganz trockenen Perioden in Brandenburg, da wo der ganze Acker vertrocknet und keine Kuh mehr ein Stück Gras findet, sag ich mal, oder ein Grashalm findet. Das ist da ganz anders. Also da sind nicht nur unsere Anlagen willkommen wegen der Wölfe, weil wir Zäune mitbringen und weil auch Schatten da ist genug für die Tiere, die keinen Sonnenbrand bekommen, sondern die sind einfach auch, die werden auch versorgt durch die Restflüssigkeit, die noch im Boden ist, durch Bewuchs. Und das ist signifikant, total wichtig in den Trockenperioden, die jetzt mit dem Klimawandel überall in Deutschland kommen.
Genau.
Selbst wir werden einen Sommer bekommen, wo wir wieder mal 1,5 Monate gar kein Wasser haben. Und der Hauptgrund, warum ich so aktiv in den Mooren, auch in Schleswig-Holstein bin, die sowieso keiner mehr haben möchte, ist, dass wir dann auch die CO2-Emissionen aus diesen Mooren, die sich ja nur mit der Karbonisierung, durch Karbonisierung entstehen, weil die ausgetrocknete Oberfläche eines Moores ja deswegen so austrocknet, weil die Sonne intensiv in sie einstrahlt. Jeder weiß, der mal in einem Moor gewesen ist, dass da, wo ein Baum Schatten geworfen hat, auch das Moor höher ist. Mhm. Weil das Moor geht ja auch mit den Verlusten nach unten. Das heißt, es verschwindet auch. Das heißt, es verliert auch. Und das ist alles CO2. Also Karbonisierung heißt ja, ich löse mich auf in Kohlenstoff. Mhm. Und dieser gebundene Kohlenstoff, das Moor, wird ja durch die Austrocknung oder durch die agrarische intensive Nutzung der letzten 30 Jahre hat es dazu geführt, dass wir ein Viertel der gesamten Emissionen der Landwirtschaft ja nur aus den Moorbereichen haben. Wenn wir das hinkriegen, dass wir diese Flächen überdecken dürfen und trotzdem noch Tiere drunter grasen können, haben wir so viel CO2 gespart, dass man im Grunde genommen auf viele Maßnahmen sonst verzichten kann.
Also da bewegen wir uns, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, weil dann sind wir bei der Niederungsstrategie und bei der Moorwiedervernässung. Das ist ja ein ganz anderes, durchaus heißes Thema.
Ja, aber bei uns ist das ja so, dass wir nicht unbedingt die Vernässung, ich bin ja in diesen Themen drin, weil wir eine Problemlösung haben mit diesen Sachen, weil wir nicht mehr diese Hochvernässung, also dass die Pumpwerke nicht mehr so abpumpen müssen, wenn man schon mal selber 60% der Ursachen bekämpft hat, indem man die Verdunstungsrate reduziert, damit die Karbonisierung nicht voranschreitet, muss man sie nicht mehr überfluten. So, das muss man klar sagen, also die sogenannte auf das Aufstauen der ganzen Region, sodass fast Fahrwege nicht mehr befahrbar sind und die ganzen Nachbarflächen nicht mehr bewirtschaftungsfähig sind. Und dieser Konflikt ist ja nur dadurch entstanden, dass eben die intensiven Landwirte überhaupt nicht mehr klarkommen, wenn daneben ein Moor aufgestaut wird.
Ja, ist klar.
So, und wenn wir dann sagen, wir müssen das gar nicht so hoch aufstauen, sondern wir können mit minus 30 Zentimeter auch gut leben und haben den gleichen CO2.
Naja, und wir brauchen ja auch noch ein Stück weit Retentionsflächen. Also wenn wir alles zu früh vernässen, fehlen uns die. Aber das ist ein anderes Thema. Eine Frage noch, so wie du das schilderst, ist das ja im Grunde ein System, das ja auch hervorragend einzusetzen sein müsste in Naturschutzgebieten.
Ja.
Ist das möglich oder habt ihr da ein Genehmigungsproblem?
Ja, also wir haben erstmal ist das möglich und zweitens haben wir ein Genehmigungsproblem.
Ja, das dachte ich mir nicht.
Also das ist so, dass die jetzige Regierung und auch die Regierung wahrscheinlich davor, weil die Beamten sind fast alle ohne richtige Richtlinienkompetenz kaum führbar.
Ich kommentiere das nicht.
Ist definitiv ein Problem, weil alle verbinden mit Naturschutz etwas Unberührtes. Mhm. Diese Unberührtheit bedeutet, ich überlasse alles sich selber und sie meinen, dadurch Probleme lösen zu können. Mhm. Das ist völlig falsch. Also die sogenannte Vernässung der Moore zum Beispiel ist absolut kontraproduktiv, indem man einfach die Stauwehre quasi gar nicht mehr öffnet. Das ist Unsinn. Man kann den gleichen Effekt mit Agrisolar auf Niederung erwirken.
Und was müsste rechtlich geändert werden?
Wir müssen die Öffnung der naturschutzrechtlichen quasi Bestimmung bekommen, wenn wir quasi in der Klärung der Energiekrise muss ja etwas, weil es von national hohem Wert ist, abgewogen werden, dass man auch nicht nur naturschutzmäßig einseitig denkt wie früher, sondern auch energiepolitisch und auch verteidigungspolitisch denkt. Man muss anders denken als noch vor der Ukraine und vor den großen, sage ich mal, Cuts auf Erdgas. Wer das nicht tut, der ist verantwortungslos gegenüber der nächsten Generation. Wir müssen also anders denken. Nicht nur verteidigungspolitisch, sage ich, sondern auch umweltpolitisch mit Naturschutz.
Also nicht immer nur in eine Richtung 100% und alles andere geht nicht.
Genau.
Weil wir hatten ja mein Eingangsstatement, dass ich gesagt habe, mir erscheint das eben als eine der Möglichkeiten, um genau Interessenkonflikte auch aufzulösen, nämlich zwischen Nahrungsmittelproduktion und Energiegewinnung. Und gleichzeitig natürlich auch immer wieder die Diskussion, wie verhält es sich in Naturschutzgebieten. Aber das, was ich gesehen habe und auch was du mir auch im Vorgespräch geschildert hast, habe ich jetzt noch nicht verstanden, wo dann auch der Eingriff in die Natur tatsächlich wäre.
Viele Naturschutzgebiete, Natura 2000 und die europäischen, es geht ja um die europäischen Naturschutzgebiete, die Brüssel uns vorschreibt, die dürfen wir nach EEG ja zum Beispiel überhaupt nicht belegen, dann egal, ob es dann dort Moor ist oder kein Moor ist, das hat mit der Naturschutzvorgabe zu tun, die im Gesetz ist, ist es ja wie folgt. Es werden ja Gebiete, die in Naturschutzgebieten bewirtschaftet werden, von Landwirten noch viermal gemäht. Ich sag bloß ein paar Beispiele. Es werden mindestens 250.000 Hektar in Schleswig-Holstein noch zweimal oder dreimal gemäht in Naturschutzgebieten. Da sprechen alle von einem Naturschutzgebiet und mähen viermal. Wenn man dort eine Agrisolaranlage raufbauen würde und nicht mehr viermal mähen könnte, wäre das ja viel mehr Naturschutz als alles Mögliche, weil wir haben in diesen Anlagen einfach keine Insekten mehr. So, und die Landwirte haben keine Ankommensalternativen, also muss man ihnen welche geben. Das Vernässen ist überhaupt keine Alternative in diesen Gebieten, den Landwirten zu sagen, nun vernässt man alle und baut, ich sag mal, irgendwelche Schilfpflanzen an. Da gibt's ja keinen Markt für. Das macht kein Landwirt. Deswegen muss man einfach, und das ist der Bauernverband, ist ja auch schon in diese Richtung gegangen, und sagt, anstelle von, ich sag mal, wirtschaftlich nicht möglichen und naturschutzrechtlich eigentlich nicht relevanten Maßnahmen, kann man Agrisolar auch auf Moorflächen bauen und hätte in Naturschutzgebieten, also in die meisten Naturschutzgebiete sind ja auch diese nassen Flächen, hätte eine ganz, ganz sinnvolle Lösung für die Landwirte und auch für den Naturschutz. Wenn man einsichtig ist und das Verständnis zwischen diesen, sage ich mal, Sachen sachlich begründet darlegt, ist das so.
Und seid ihr im Gespräch mit den Naturschutzverbänden hier?
Wir werden teilweise dazugeladen. Nun muss man sagen, wir drücken nicht auf die Tube und machen da nicht eine sogenannte Naturschutz quasi Politik, sondern wir müssen dazu geholt werden, weil die sachlichen Argumente sind ja da. Wer nicht mehr, wenn er nicht mehr mähen muss und sich das erlauben kann, nicht mehr zu mähen, das kann er nur mit Agrisolar, der muss ja geholt werden, um das Gespräch zu führen und zu sagen, warum macht ihr das nicht?
Naja gut, aber wenn ich jetzt denke an Agrisolarflächen in Naturschutzgebieten oder in Schutzgebieten, ich sage es mal allgemein in Schutzgebieten, dann wird man ja im Genehmigungsverfahren auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung machen müssen. Und dann wird es ja die Einwendungen vermutlich aus der von den Naturschutzfachleuten geben.
Ja, aber momentan werden diese Einwände gar nicht angenommen, weil es ist verboten, in Naturschutzgebieten etwas zu bauen. Das heißt,
ihr kommt gar nicht so weit.
Nein, so weit kommt man nicht. Die Innenministerin kann das ja noch so gerne wollen, weil das Umweltministerium lässt das gar nicht zu. Diese, ich sag mal, Umweltkomponente lässt die sogenannte innenministerielle B-Planung in diesen Bereichen nicht zu. So einfach ist das und das ist schade, weil es ist immer noch eine Uneinsichtigkeit da, dass Naturschutz bedeutet nicht, sich selbst zu überlassen.
Völlig d'accord, das sehe ich. Ich meine, es gibt ja genügend Beispiele, wo man sich angucken kann, wie Natur aussieht, wenn man sie sich selbst überlässt.
Genau.
Da ist auch nicht mehr Leben drin.
Nein.
Aber das ist immer schwer begreiflich zu machen. Also ich habe ja immer ganz gerne so am Ende auch, nehme ich ganz gerne als Abgeordnete auch mal gerne einen Auftrag mit. Also wenn ich dich eben richtig verstanden habe, ist das in der Tat, diese Art der Genehmigungspraxis ist nach wie vor, das ist ein großer Hemmschuh, wenn wir weiterkommen wollen. Also wir sind uns ja alle einig darin, dass wir mehr erneuerbare Energien brauchen, da brauchen wir auch die Flächen dazu. Und ich finde schon, wenn guter Naturschutz möglich ist, auch unter diesen Agrisolarflächen, dann muss es da auch eine politische Lösung geben, die das ermöglicht. Also darüber wollen wir dann gerne mal im Gespräch bleiben und gucken, ob wir da an der Stelle etwas bewegen können. Das nehme ich jetzt schon mal als Auftrag mit, aber ich würde dich gerne zum Abschluss schon noch fragen wollen, gibt es noch etwas, was du mir als Politik mit auf den Weg geben möchtest?
Das war eigentlich das Wichtigste, was du gerade schon selber mitgenommen hast, dass wir in den Gebieten, die Naturschutzrelevanz haben, eine leichtere Genehmigungspraxis für die Erneuerbaren bekommen, die durchaus einen sehr positiven Artenvielfaltserhöhungsfaktor haben. Mhm. Unsere Anlagen machen viel mehr Insekten möglich und viel mehr Kleingetier. Alle Anlagen bei uns sind in der Jagd, die haben alle Wildklappen, die neuen KIs gesteuerten Klappen können sogar den Wolf von einem Fuchs und einem Reh unterscheiden und machen die Klappen auf. Das heißt, die bei uns in den Anlagen findet die komplette Ablage der Kitze statt. Das ist das, was ich in 600 Hektar Anlagen seit 20 Jahren mache. Wir haben so viele frisch geborene Kitze in unseren Anlagen, weil wir die Wildklappen eingebaut haben und die Kitze sehr wohl und ohne behindert zu werden,
das heißt, großwachsen. Ihr habt also auch den Wildaustausch, das war ja auch eine Zeit lang, das war ja mal eine große Diskussion, gerade auch in der Jägerschaft, die gesagt haben, durch die zunehmend vielen Photovoltaikflächen, die alle eingezäunt sind, gibt es immer stärkere Probleme im Austausch des Wildes.
Ja.
Aber
das nicht für uns, schon lange nicht. Also wenn wir agrarisch unterwegs sind, heißt das auch, dass wir in der Jagd unterwegs sind. Da, wo natürlich Tiere drin sind, die nicht rauskommen dürfen, da werden im Grunde genommen auch keine Tiere reinkommen. Aber wir haben jetzt Wildklappen entwickelt, die von den Jägern bewirtschaftet werden. Und wenn die Wölfe nicht in der Region sind, werden sie aufgemacht für Rehwild. Mhm. Da kommt keine Kuh durch, weil die nicht groß genug sind. Und die ganze Niederwild ist sowieso bei uns durch die Höhe der ganzen Anlagen so gestaffelt, dass sie alle reinkommen können und rausgehen können. Aber auch Reh, selbst Dammwild, bei Rothirsch ist das noch mit einem großen Geweih jetzt nicht so einfach, aber diese Lücke wird auch gerade gemacht, dass die KI, das ist ja die intelligente quasi Klappe, sag ich mal, mit einem Korridor, sind zwei Klappen. Eine Klappe macht das auf, wenn ein Hirsch durch will, in seiner sogenannten Wildwechselzone, wird aufgemacht oder wird nicht zugemacht. Zugemacht wird nur, wenn der Wolf kommt und dann gibt es einen Alarm an den Jäger, dass er die wieder aufmacht. Weil die Jäger bewirtschaften bei uns die Anlagen. Die werden auch ja bis zum 1.7. nicht gemäht, die Anlagen bei uns. Das heißt, es wird kein einziges Kitztrot gemäht. Mhm. Auch nicht auf der Höhe, das geht gar nicht. Es wird überhaupt keine einzige Fasan und Rebhuhn mehr tot gemäht und es ist auch keine Schlange mehr tot. Mhm. Also ich sag mal, das, was viele gar nicht wissen, dass fast alles tot gemäht wird bei den Trommelmähgeräten, die wir auch alle als Landwirte in der Ausbildung ja gelernt haben zu bedienen. Das ist einfach in unseren Anlagen gar nicht möglich. Mhm. Und alleine dadurch in Naturschutzgebieten, musste man sagen, sind wir so artenvielfaltserhöhungs- und wildfreundlich, dass selbst die UNB in Schleswig sagt, Mensch, das ist ja klasse, der macht oben noch wie gegen den Waschbär und gegen die invasiven, sag ich mal, Räuber unserer Geschichte etwas rein, damit wir noch mehr Vögel in der Ecke großziehen können, denn das ist ja voll mit Wild bei uns. Auch wenn die Kühe da laufen.
Also gut, ich habe verstanden. Den Auftrag, den nehmen wir an, da müssen wir uns dann nochmal vielleicht hinterher drüber unterhalten, wie man das am günstigsten anfängt. Aber das trifft auch genau meine Haltung, weil ich immer die ganze Zeit, habe ich schon gesagt, sehe, wir werden es uns auf Dauer nicht leisten können, dass wir Flächen in dieser Größenordnung aus jeglicher Diskussion über die erneuerbaren Energien einfach schon mal per se rausnehmen. Und insofern rennst du da bei mir ziemlich offene Türen ein. Ich will mich da gerne für einsetzen. Wir sind jetzt am Ende unserer Runde. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand das ausgesprochen lehrreich. Gibt es jetzt noch einen Abschlusssatz, den du unbedingt loswerden möchtest an unsere Zuhörer?
Naja, du bist ja CDU-Abgeordnete. Ich wünsche mir, dass die CDU ihre erneuerbare Politik konsequent in Richtung wirtschaftlicher Agrisolarnutzung fortsetzt, dass die, nicht schlecht angefangenen politischen Bewegungen dann auch, egal welche Regierung sich bildet, in welchem Bundesland oder auch national, denn in dieser Richtung kein Bruch mehr stattfindet. Das Hauptproblem, was wir gehabt haben bei den Erneuerbaren, war immer eine sogenannte wandelnde Kurve, sage ich mal. Ne? Wenn es zu gut lief, hat man einfach eine Bremse eingelegt und hat die Erneuerbaren, die Biogas, in Not gebracht. Und das sollte keine Regierung gleichwohl in welcher Art mehr tun und diesen, ich sag mal, energiepolitischen Pfad verlassen, der uns wieder in eine Abhängigkeit führt.
Also ich bin mir sehr sicher, dass das bei allen demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag und auch in den Ländern angekommen ist, dass wir alles dran setzen müssen, soweit es geht, unabhängig unsere Energie produzieren zu können. Also da haben auch wir umgedacht.
Genau. Ohne uns, ohne Wind und Solar, wäre Northvolt nicht wirklich gewesen. Und es werden noch ganz andere Northvolts kommen und wir werden auch komplett unser Umfeld versorgen mit Strom. Die Windparks und Solarparks, so wie wir als Mittelstand, werden ja morgen auch die Regionalversorger. Das ist ja mit den Batterien und mit dem, was wir jetzt schon denken und machen, wenn wir Umspannwerke bauen, sind wir es ja schon. Das heißt, die Bürgermeister, die uns im Osten, fragen sie ja nicht mehr den EVO oder den großen Regionalversorger. Die fragen ja die Parks, ob sie Strom kriegen können für die Ansiedlung von Rechenzentren, von Chemie und von Maschinenbauunternehmen. Ja, weil die sogenannte Versorgungssicherheit können nur wir und kein anderer denen geben, weil wir schon mal vor Ort 40% direkt versorgen. Und dann brauchen wir nur noch uns über die Umspannwerke den überregionalen Strom von der Nordsee zu holen. Und schwuppsiwupps haben wir eine sogenannte Energieregionalversorgungsfunktion, die dann für den Land, für den Bürgermeister und für alle Industriebetriebe der Grund sind, warum sie sich bei uns ansiedeln.
Gar keine Frage. Also es war ja über viele Jahrzehnte, haben wir immer diskutiert, also die Industrie ist immer im Süden und wir produzieren hier. Ich sehe das auch so wie du. Ich denke, das wird sich ändern. Und wir werden deutlich mehr Firmenansiedlungen hier bei uns erleben. In welcher Größenordnung auch immer, das bleibt dann abzuwarten. Erstmal sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für dieses hochinteressante Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich und sage an alle Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.